Das war bei mir tatsächlich früher auch so, dass ich versucht habe, irgendwie Entscheidungen, alles Mögliche abzuwägen. Aber da kommst du nicht mehr zum Leben dann irgendwann. Du musst halt einfach schauen, okay, was ist jetzt das Problem? Dann lass uns das doch mal so ausprobieren. Wenn das Fundament stimmt, wenn es nicht stimmt, dann schwierig.
Das, was im Unternehmen teilweise ganz gut ist, dass jeder einfach seine To-Dos richtig gut abarbeiten kann und dadurch effektiv, effizient ist und wir einfach nicht so viele Meetings brauchen, die ja dann in Unternehmen häufig eher unproduktiv sind, Zeiten verschwenden, Geld kosten. So ist das eben in der Beziehung genau andersrum.
Dann kriegst du da ein Rollenbild vermittelt und dann denkst du, okay, ich muss jetzt auch irgendwie so sein. Holst du da die externe Referenz und dann machst du das auf einmal und vielleicht sagst du aber, boah, ich muss heute eigentlich mal irgendwie ein bisschen mehr schlafen. So. Jetzt echt, ich bin echt fertig so und dann darf man vielleicht auch nicht fertig sein, weil gerade als Mann uncool.
Florian, du hast hier das Thema traditionelle Geschlechterrollen und wann man diese loslassen sollte ausgesucht. Warum hast du dieses Thema für dich gewählt?
Ja, das Thema habe ich mir ausgesucht, weil Rollenbilder halt für Spannung sorgen können und Spannungen führen zu Konflikten und das ist ja das Thema.
Ja, das haben wir auch tatsächlich häufig in Coachings, ja. Dass die Herausforderung besteht, dass Paare ja extrem viel mehr Kommunikation brauchen als die Elterngeneration, wenn man die alten klassischen Rollenbilder verändern möchte. Mhm. Das wollen wir uns heute im Podcast näher ansehen. Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian und ich habe heute Florian zu Gast, der bei uns im Coaching-Team mit dabei ist. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung. Wir wollen heute über die Rollenverteilung sprechen. Das traditionelle Rollenbild ist ja doch noch das, was bei vielen Beziehungen Realität ist. So erleben wir das zumindest bei den Paaren, die bei uns im Coaching sind. Ich erlebe das auch im Familien- und Freundeskreis sehr stark. Weiß nicht, hast du das im Familien- und Freundeskreis auch eher, das klassische Rollenbild?
Ja, tendenziell ist das schon noch präsent. Ich habe jetzt mal gerade überlegt, das gibt es natürlich in verschiedenen Abstufungen. Also ich habe das gehabt, dass der war Unternehmer und da war die Frau wirklich die ganze Zeit zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert, gekocht und den Haushalt geschmissen und so weiter. Zwar noch mit Unterstützung, aber das war wirklich sehr klassisch ausgeprägt. Und dann gibt es das aber ja auch in abgeschwächterer Form, dass irgendwie, ich weiß nicht, der Mann Vollzeit arbeitet, die Frau vielleicht ein bisschen runtergeschraubt, sich aber dann trotzdem noch um Kochen und so weiter kümmert, um die Kinderbetreuung. Und da gibt es irgendwie so graduelle Abstufungen, würde ich sagen. Aber es ist als Gedankenkonzept noch da bei den Menschen.
Ja, das kenne ich von Unternehmern auch häufig, dass du einen supportenden Partner brauchst, ja. Der selber möglichst wenig Sinngebung in der Karriere findet und sich deswegen auf die anderen Lebensbereiche so gut einlassen kann. Mhm. Genau. Ja, aber recht häufig ist tatsächlich immer noch der Mann der Hauptverdiener. Ja. Die Frau kümmert sich um Kinder und den Haushalt, hat häufig, und das führt ja auch nochmal zu dem besonderen Stress im Vergleich zu den Eltern, nicht nur ein Minijob oder gar kein Job, sondern tatsächlich noch ein Teilzeit- oder sogar Vollzeitjob.
Ja.
Das heißt, die Belastung ist da hochgegangen. Für den Mann ist häufig im Vergleich zu früher die mentale Belastung im Job viel größer geworden. Die körperliche hat abgenommen, aber die mentale Belastung ist drastisch hochgegangen. Und die Herausforderung ist eben, dass wir wesentlich mehr Kommunikation brauchen, um Veränderungen herbeizuführen. Die klassischen Rollenbilder erlauben nämlich Dinge, die man darf und nicht darf.
Ja.
Das heißt, wir haben so eine Arbeitsteilung, die recht klar ist. Aber das sind ja auch, das haben wir im Vorgespräch eben auch schon realisiert, einfach extrem viele Glaubenssätze, die eben hinter dem Nicht-Dürfen und Dürfen stecken. Zum Beispiel Kochen ist dann eher typisch weiblich. Aber ja. Gerade schon gesagt, eigentlich ist das ja nicht wirklich sinnvoll, denn Kochen sichert das Überleben.
Ja.
Gehört also typisch zu beiden eigentlich. Ne?
Ja.
Wiederum sind handwerkliche Tätigkeiten eher typisch männlich. Ja, auch wenn Frauen das heutzutage auch häufig ähnlich gut können wie die Männer. Also ich glaube nicht, dass, weiß nicht, wie es bei dir ist. Also Ina ist jetzt handwerklich vielleicht ein Tick weniger begabt, was aber daran liegt, dass mein Vater Handwerker ist und ich da mir als Kind vieles abgeguckt habe. Nicht daran, dass ich da wesentlich mehr Interesse dran hätte als sie.
Ja. Ja, nee, im Prinzip habe ich das auch so erlebt. Also meine Freundin ist zum Beispiel ähnlich handwerklich begabt wie ich. Bei mir ist es tatsächlich auch so, ich bin halt auf dem Land groß gewachsen und da hast du automatisch halt mehr Kontakt damit. Das heißt, aber es ist einfach eine das ist nicht an das biologische Geschlecht gebunden sozusagen. Das ist ganz klar. Und auch nochmal zu diesem Essensthema, das ist ja auch komplett richtig. Und da habe ich auch direkt so ein Beispiel für so ein Rollenthema. Ich habe nämlich in letzter Zeit mehr gekocht, weil ich einfach Spaß daran hatte. Und da kommen dann so Gedanken hoch, so, ja, ist irgendwie ein bisschen komisch. Oder ist ja eigentlich eher so eine typisch Frau-Sache jetzt in der Normalverteilung, in der statistischen wahrscheinlich. Aber das ist, wie du gesagt hast, ja kompletter Unsinn, weil wenn ich nicht koche oder mir mein Essen zubereite und das auch nicht gerne esse, dann sterbe ich ja irgendwie so als letzte Konsequenz. Oder es geht mir nicht gut, ich habe nicht genug Energie für den Alltag. Das heißt, es ist ganz natürlich beiden Menschen zugeschrieben. Und da war es auch sogar so, meine Freundin, ich habe dann uns bekocht sozusagen, das hat sie früher eher gemacht. Und dann hatte sie sogar erstmal so ein leicht unstimmiges Gefühl, weil ich das quasi ein paar Tage lang gemacht habe.
Das anzunehmen dann.
Ja, genau. Und dann hat sie auch gesagt, muss irgendwie mal drauf schauen, so ist ja komisch, weil rein rational habe ich halt einfach, oder rein physisch habe ich halt Essen gekocht für uns beide. Das hat halt sie vorher oft gemacht. Und das ist natürlich schon spannend dann, warum man dann ein unstimmiges Gefühl hat. Und so gibt's natürlich, was jetzt Rollen angeht, das, wir sprechen ja über die Beziehung, aber die gibt's natürlich auch im Job und man muss sich, und eine Rolle ist ja etwas, auch in Unternehmen zum Beispiel, wenn man das als Referenz zieht, das grenzt ja einfach einen Aufgabenbereich ab.
Ja.
So, und ein Mensch ist ja mehr als ein Bündel an Rollen und Aufgabenbereichen so. Das ist ja, das menschliche Erleben ist ja sehr dynamisch, sehr komplex. Jeder hat seine eigenen Talenten und Fähigkeiten. Können wir auch mal drüber sprechen, was passiert gleich, wenn man die ausschließt. Ist ja auch spannend. Führt ja dann auch zu Konflikten mit sich selbst und dann eventuell in der Partnerschaft.
Ja. Naja, die Rollen- und Aufgabenverteilung sorgen ja erstmal auch für Sicherheit.
Ja.
Aber vielleicht auch für einen gewissen qualitativen Standard.
Mhm.
Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht nur auf die Rollenbilder schaue, sondern einfach sage, wir möchten es möglichst effizient, effektiv haben, aber auch gleichzeitig den maximalen Spaß rausholen.
Mhm.
Und wenn der eine eben wesentlich talentierter ist im Kochen als der andere, dann könnte es ja sein, dass man einfach sagt, das macht für uns am meisten Sinn, dass du das am häufigsten machst, weil dann haben wir immer das beste Essen. Das macht man im Unternehmen ähnlich.
Genau,
dass man sagt, wir nehmen eben den, der dafür talentiert ist, da richtig Bock drauf hat und der soll das am meisten durchführen.
Ja. Ja,
und das kommt dann nochmal so als Zusatz hinein. Wiederum erlebe ich, dass es Unsicherheit macht, wenn man diese klassischen Rollenbilder, die wir halt normalerweise von den Eltern sehr gut kennen, was so die innere Autobahn ist, wenn wir die verlassen. Und man merkt auch, dass das nicht nur einen selbst teilweise verunsichern kann, aber wenn man selber damit gefestigt ist, dann verunsichert man damit andere Menschen.
Ja.
Also ich habe ganz oft, dass wir mit unseren Modellen andere Menschen im Umkreis verunsichern, weil dann einfach die Frage ist, wie kann es denn sein, dass du jetzt mit deinem Sohn um 13 Uhr unterwegs bist? Musst du nicht arbeiten? Ne? Während dann kommt die Frage, wo ist denn die Mama von ihm? Ne? So, in die Richtung wird es häufig gefragt, da ist häufig, dass eine Unsicherheit produziert wird, weil das dann gegen die Glaubenssätze strebt, die derjenige gerade hat und die Bilder, die man so im Kopf hat. Wiederum wird Ina das nie gefragt.
Ja.
Ne? Wenn Ina mit ihm tagsüber unterwegs ist, ist das völlig normal. Nach mir wird nie gefragt, weil immer klar ist, ich bin beim Arbeiten.
Ja.
Ne?
So. Ja, das ist natürlich spannend, jetzt auch nochmal aus der Perspektive. Ja.
Mein Vater zum Beispiel, der ruft tagsüber, wenn er mit seinem Enkel sprechen möchte, immer Ina an, weil er davon ausgeht, dass Ina bei ihm ist und er über ihn erreichen kann. Und der dann völlig überrascht ist, wenn sie entweder gar nicht rangehen kann, also nicht rangeht, oder dann kurz rangehen kann und sagt, hey, da musst du Florian rufen, der ist gerade mit Florian unterwegs.
Ja.
Das kannst du ihm noch so oft erklären. Das ist auch immer dieses, ja, was passiert denn so in deinem Unternehmen? Ne? Also es ist immer alles so, alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist automatisch Autobahn auf mich gemünzt. Ne?
Das macht das Leben natürlich auch zu einem gewissen Teil einfacher, weil du einfach diese, das ist ja ein Erfahrungswert sozusagen, dann, den man irgendwie hat, irgendwie abgespeichert, ob der jetzt real ist oder nicht, aber es ist ja eine Annahme und nach dieser Annahme lebt man halt und macht es erstmal einfacher, weil man auch nicht drüber nachdenken muss vielleicht erstmal.
Ja, man muss nicht drüber nachdenken und nicht drüber kommunizieren, weil es ganz klar ist, ne? Es ist abgegrenzt und es macht es sehr einfach, weil wenn wir jetzt zusammen am Essenstisch sitzen, dann gibt es wahrscheinlich eine Kommunikation darüber, wie wir abräumen, wer abräumt, wer den Sohn fertig macht und so weiter. Da gibt es dann irgendeine Art Kommunikation, weil das eben nicht hundertprozentig klar ist und nicht jeden Tag gleich ist, während das traditionell ganz klar ist. Der Mann hat typischerweise seine Arbeit gemacht, kam von der Arbeit nach Hause, setzt sich an den Essenstisch, Ja, dann, wenn das Essen durch ist, wird die Frau abräumen. Vielleicht räumt der Mann auch noch einen Teller mit ab oder seinen eigenen zumindest, um Vorbild auch fürs Kind zu sein, was es auch selber machen soll. Ja, aber dann kann der Mann sich typischerweise erholen oder macht vielleicht noch was im Garten oder so, ne? Und die Frau kümmert sich ums Kind. Also ganz klare Verteilung. Du brauchst wenig Kommunikation. Du kannst dadurch auch wenig, sag ich mal, ja, klare, offene Konflikte produzieren.
Ja.
Vielleicht ist es in mir komisch. Ich will es gerade eigentlich gar nicht so. Ich würde mich freuen, wenn ich auch mal in den Garten könnte und der andere macht dann den Sohn fertig oder sowas. Aber ich habe keinen offenen Konflikt darüber.
Da habe ich ein Beispiel. Und zwar habe ich mit meiner Freundin letztens was zusammen montiert. Also wir haben was gebaut zu Hause. Und der erste Impuls ist natürlich, ich mache es selbst. Weil dann muss ich dieses Gedanken, wie ich das in meinem Kopf habe, nicht meiner Freundin erklären so. Nicht, weil sie irgendwie doof wäre oder so, sondern weil es einfach schwer ist, erstmal das vielleicht zu transportieren, was man denkt. Vor allem, wenn man da über so ein abstraktes Ding redet, man weiß im Kopf, wie das aussieht, dieses Bild, aber du kannst ein Bild da sehr schlecht beschreiben mit Worten sozusagen. Und da merkt man dann, wenn das Gegenüber das nicht so versteht, dann wird es irgendwie schon so angespannt innerlich so. Man ist, denkt vielleicht, warum kriege ich das jetzt nicht erklärt? Und dann wird es angespannter generell. Und dann haben wir sogar am Ende gemerkt, so, okay, irgendwie haben wir jetzt hier leichte Verletzungen gemacht. Irgendwie haben wir dann ein bisschen beide so dann so aneinander geraten. Und dann mussten wir das erstmal klären quasi. Und dann haben wir uns halt die Zeit genommen, haben das halt extra mal zusammen gemacht, um das einfach zu üben, weil wir gesagt haben, das kann ja nicht sein. Aber der einfachste Weg ist natürlich erstmal dann einfach so zu bleiben, wie man ist. Das ist energiesparend. Alles ist Energie, also alles versucht ja energiesparend zu sein. Also keiner macht schon mehr Aufwand, wenn man den vermeiden kann. Und dann passt das erstmal so. Aber es kann natürlich, also aber eine Beziehung, gerade wenn man die lange hat, die lebt natürlich auch von einer gewissen Weiterentwicklung. Und dann kann es halt irgendwann sein, dass der Mann sagt, boah, ich hätte mehr Bock, mehr zu kochen gern. Aber wir haben das so verteilt und dann macht man das halt nicht, wie du gesagt hast, weil es halt energiesparend ist und man das nicht auch noch klären muss im Alltag.
Und dann ist auch noch die Frage, welche Brillen und Vorerfahrungen hast du in der Beziehung aufgebaut?
Ja.
Wenn es dir grundsätzlich vielleicht schwerfällt, in der Partnerschaft Kompromisse zu schließen, man erlebt hat, dass wenn man selber sich schon so ein klares Bild erarbeitet hat, dass die Partnerin dann einsteigt und das doch ganz anders haben will, dann hast du vielleicht schon so zwei Dinge, die ja auch klar dagegen sprechen, darüber jetzt in Austausch zu gehen, sondern das alleine zu machen. Weil wenn du es aussprichst, was deine Vorstellung ist, könntest du die Vorahnung haben, dass deine Partnerin das alles anders haben möchte und ihr erstmal darüber jetzt nochmal, was du dir schon ausgedacht hast, lange diskutieren musst, wie das anders sein soll. Und dann hast du vielleicht noch die Brille, Kompromisse schließen fällt uns schwer. Das heißt, wenn wir dann auch noch verschiedene Bilder haben, dann kriegen wir uns noch nicht mal richtig gut auf eins geeinigt oder auf eine gute Lösung geeinigt. Entsprechend auch das kann gegen anstreben, dort überhaupt neue Wege zu gehen, sondern zu sagen, wir lassen es lieber so, wie es ist. Das ist da sicherer, bevor wir da in Konflikte geraten.
Ja. Never change a running system.
Darüber wollen wir heute sprechen und schauen, wann ist so der richtige Zeitpunkt oder ja, was sollte man tun, wenn man traditionelle Rollenbilder verlassen möchte. Und wie kann man genau da entsprechend vorgehen? Wenn ihr diese Folge hört, habt vielleicht schon mehrere Folgen von uns gehört, die euch gute Impulse gegeben haben, weitergeholfen haben, dann hinterlasst doch gerne bei Spotify oder Apple eine Bewertung bei uns. Bei YouTube haben wir Stand heute über 6.500 Abonnenten. Wenn du auch dazugehören willst, dann abonniere sehr gerne den Kanal, dann verpasst du keine Folgen, denn wir bringen wöchentlich eine neue Folge raus, die dir oder euch dabei hilft, eure Beziehung zu stabilisieren, ein sicheres Fundament zu bauen und somit eine glücklichere, harmonischere Beziehung zu führen. Gut, wir wollen diese Folge ja für zwei Richtungen nutzen. Das eine ist natürlich der Mehrwert zum Thema Rollenbilder, aber wir wollen auch gleichzeitig einmal das als Vorstellung von dir nutzen, Florian. Was schon mal erste Schwierigkeiten im Team gemacht hat, ist, dass du auch Florian heißt, ich auch. Keiner hat einen Zweitnamen, keiner hat einen relevanten Spitznamen. Das heißt, das wird sehr spannend, wie wir das dann nachher koordinieren. Wenn wir dann sagen, ja, du bist bei Florian im Coaching, müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ja.
Aber erzähl mal ein bisschen was zu dir, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, dass wir mal ein erstes Bild von dir bekommen.
Ja, ich bin Florian, Ende 20, komme aus Rheinland-Pfalz und bin im Westerwald aufgewachsen. Das ist da einfach so ein schönes ländliches Gebiet und ich wohne jetzt auch wieder ländlich, nachdem ich auch lange Zeit unterwegs war. Und ja, habe eigentlich meinen größten Teil meines Lebens als Informatiker gearbeitet. Und die haben ja eher so ein Kellerkinder-Image, aber bei mir war das schon immer anders. Ich habe sehr gerne mit Menschen gesprochen, habe da immer versucht, den Kunden am besten zu verstehen, weil nur dann kann man gute Lösungen entwickeln. Und ich bin auch schon sehr lange in einer Beziehung, also seit 12 Jahren plus. Dieses Jahr sind es dann, glaube ich, 13. Muss schon mal nachschauen, aber es ist schon eine ganze Zeit. Und da bin ich natürlich nicht um meine eigenen Konflikte drumherum gekommen. Und ja, habe ich schon irgendwann mal auf den Weg gemacht, so 2020. Weil ich mir gedacht habe, so, ja, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas, so ein ungutes Gefühl einfach, wenn man das nicht benennen kann. Jetzt kann ich es natürlich benennen, aber du hast ja nur so ein Gefühl von, ja, irgendwas läuft hier nicht rund, irgendwas ist unstimmig. Irgendwie, irgendwas passt hier nicht, irgendwas ist ungut. Dann machst du dich auf den Weg und ja, da bin ich über einige Seminare dann zum Hanseatischen Institut gekommen, wo ich dann die Ausbildung zum Systemempowerer gemacht habe. Und darüber habe ich ja dann euch kennengelernt, wir haben dieselben Ausbilder. Genau, und so bin ich dann zu den Lebensidealisten gekommen.
Ja, sehr spannend. Hast du Informatik studiert und eine Ausbildung gemacht?
Nee, ich habe tatsächlich das Ganze gefreestylt. Also das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Weg gegangen bin, weil ich halt immer schon so ein Freigeist war. Und auf Studium, ja, Abitur habe ich zwar gemacht, also ich war auch ein sehr guter Schüler. Ich habe auch Realschulabschluss mit 1,5 gemacht. Also das hat jetzt nicht daran gehapert, aber im Abi habe ich schon gedacht so, oh, das ist mir zu langweilig. Und dann habe ich gedacht so, oh nee, weiter studieren, habe ich gar keinen Bock drauf. Also und Ausbildung war dann irgendwie auch zu viel Theorie und zu viel unnötige Fächer, irgendwie Sozialkunde, da habe ich keine Lust drauf gehabt, ich wollte halt IT machen. Und dann bin ich halt nach Berlin gezogen mit 18 aus meinem Kuhdorf mit 350 Kühen und 100 Einwohnern. Bin ich erstmal nach Berlin gezogen und bin dann direkt ins Berufsleben gestartet. Und am meisten lernst du ja beim Tun einfach, nicht indem du irgendwas theoretisch lernst. Und so bin ich das war so mein Weg. Und ich habe das weder studiert noch die Ausbildung klassisch gemacht, sondern in den Weg gegangen und konnte mich dann schon immer quasi meinen Interessen widmen. Genau.
Ja, ist eine interessante Parallele, ne? So, weil bei mir war es ja genauso. Ich habe mit 13 angefangen, Websites zu erstellen, habe mit 16 angefangen, die näher zu verkaufen, mit 20 mich selbstständig gemacht und habe dann ja das Studium zur Informatik zwar begonnen, aber abgebrochen, weil ich ja recht schnell gemerkt habe, ich kann letztendlich die wesentlichen praktischen Dinge kann ich.
Ja.
Die Theorie dahinter ist zwar interessant, aber hilft mir eigentlich gar nicht so richtig weiter.
Ja.
Und habe dann gemerkt, ich habe immer den Konflikt gehabt zwischen, auf der einen Seite programmiere ich Fische, die in einem Aquarium von links nach rechts schwimmen, um irgendeine Note zu bekommen. Oder ich mache für ein echtes Unternehmen eine richtige Website, die denen weiterhilft und wo die Geld für bezahlen, wo ich dann auch noch was auf mein Konto bekomme. Ja, also schaffen echten Mehrwert, nicht nur für eine Note. Und das war immer sehr schwer, sich da zu entscheiden. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass das andere natürlich viel mehr Sinn macht, dann für echte Unternehmen zu arbeiten.
Ja.
Habe dann das Studium da auch entsprechend abgebrochen. Aber was ich auch sehr interessant finde, ist eben dieser Rollenswitch, ne, weil wir jetzt bei den Rollen sind, dass wir, wie du schon sagst, beide jetzt vielleicht nicht aus einem pädagogischen, psychologischen Bereich kommen, was man vermuten würde, sondern eher aus einem technischen, aber auch, muss man sagen, und das ist, glaube ich, dann eine große Stärke von uns, aus dem sehr analytischen Bereich kommen, weil man eben sehr klar analysiert, weil man sehr gut im Denken darin ist, abstrakt zu denken, weil gerade Informatik ist extrem abstrakt, viel Logik, was dahinter steckt. Mathematik im Informatikstudium hat nichts mit dem zu tun, was man in der Schule macht. Das ist wesentlich abstrakter, dort Beweisführung und so weiter. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich fürs Coaching.
Auf jeden Fall, also stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist auch, was mich so fasziniert oder auch so Spaß macht, weil Computer, ja, okay, sind cool, kann man coole Sachen mitmachen, aber irgendwie entwickelt man sich ja auch weiter als Mensch und dieses Spannende zu analysieren, woher kommt das Problem, wann hat das angefangen? Und auch, wie du sagst, dieses Abstraktionsvermögen, um auch, weil du kannst ja nur auf andere Bereiche rüberschließen, wenn du etwas abstrahieren kannst. So, und das nimmt man natürlich als Stärke dann mit da rein. Und ja, stimme ich dir voll und ganz zu und auch interessant, dass der Weg da so ein bisschen ähnlich war. Das Interessante ist ja, du kannst jetzt in Bezug nochmal auf Rollenbilder, du kannst ja ein Studium machen, um dann ins Berufsleben einzusteigen oder eine Ausbildung. Das ist ja so. Das
ist ein Entweder-Oder-Weg, ne?
Ist ein Entweder-Oder-Weg. Also als ich damals noch jünger war, ich bin immer noch jung, aber damals nach der Schule und ich habe so gemerkt, ich passe da nicht so klassisch rein in diese Rollenbilder. Da sind wir ja auch wieder bei Rollenbildern. Das hat natürlich auch Stress ausgelöst, weil du dir denkst, ja, was mache ich jetzt hier so? Und da musste man erstmal seinen Weg finden und das ist auch so ein interessantes Rollending-Thema wieder. Das Gefühl zu einer anderen Möglichkeit erstmal gar nicht existiert hat, die gibt's natürlich, hast du ja auch bewiesen so. Aber das ist so das erste Mal, dass ich mit Rollenbildern auch so in Kontakt gekommen bin, unbewusst, dass das auch Stress ausgelöst hat.
Ja. Wobei dieses Entweder-Oder ja inzwischen auch sehr aufgeweicht ist, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht. Und das ist ja bei den Rollenbildern zwischen Mann und Frau dann auch ähnlich, denn ich habe zum Beispiel erst eine Ausbildung gemacht und bin dann ins Studieren gegangen.
Ja.
Wiederum gibt es auch einige, die studieren, finden das aber zu theoretisch und machen dann entweder brechen sie ab und machen eine Ausbildung oder machen dann eine Ausbildung. Ja, das heißt, inzwischen mischt sich das ja sehr.
Total.
Wiederum ist auch der Lebenslauf mit, ich habe gar nichts davon gemacht, sondern bin sofort ins Berufsleben gestartet, weil ich schon vorher gemerkt habe, dass ich für ein Thema total brenne und mir alles autodidaktisch erarbeitet habe,
ja.
Was ja inzwischen durchs Internet, Kursplattformen, was es alles gibt, das Wissen ist ja alles frei verfügbar.
Hm.
Das Wissen ist ja nicht wie damals in der Uni verschlossen und du musst diesen Weg gehen, um zu dem Wissen zu kommen. Du kannst dir auch vieles inzwischen selbst aneignen. Zumindest für bestimmte Berufe geht das ja.
Auf jeden Fall. Also das ist ja mit diesen Rollenbildern auch wieder, das ist ja das Spannende, weil damals gab es, also wie gesagt, vor 10 Jahren spreche ich, da gab es gefühlt 1 oder 2 Wege. Also zumindest für mich in meiner Wahrnehmung. Ist ja auch spannend, das ist die eigene Wahrnehmung. Und heute, wie du sagst, ist das ja total vielfältig und bunt. So gibt es Leute, die sind mit 16 schon irgendwo im Konzern, weil die einfach totale Genies sind. Und da kann man mittlerweile ja seinen eigenen Weg gehen. Und das kann man natürlich auch in der Beziehung da seinen ganz eigenen Weg gehen, wenn man möchte.
Und hast du da 2020, als du merktest, dass da was nicht rund läuft, direkt, da hast du erstmal Seminare besucht. Und wann hast du die Ausbildung beim Hanseatischen Institut gemacht?
Die habe ich Anfang, oder jetzt muss ich überlegen, ja, irgendwann 2023 habe ich die angefangen. Und genau, davor habe ich einiges an Seminaren gemacht und war gut so, aber hat mich nicht zu einem tiefen Verständnis meiner Probleme geführt.
Mhm.
Man muss ja erstmal, wenn man irgendwie ein Problem lösen will, man begibt sich auf den Weg und man merkt so unstimmig, so irgendwie passt nicht, passt vielleicht doch. Und beim Hanseatischen Institut war dann für mich das Besondere, dass da wirklich ja auch, auch wieder dieses vielleicht Analytische, aber auch dieses, ist ja sehr naturwissenschaftlich geprägt, ist vielleicht falsch, aber wir gehen ja nach Ursache, Wirkung. Wir prüfen ja, macht es eine Wirkung, macht es keine Wirkung, wenn wir jetzt was auflösen. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen und auch so unvoreingenommen quasi. Also das ist ja,
da wurde das verurteilen nicht, ne?
Genau, also wir interpretieren ja sehr wenig, weil, und das habe ich auch in meinem Leben gemerkt, wie viel eigentlich interpretiert wird. Und Rollenbilder sind ja auch reine Interpretation. Ich meine, da denkt sich halt irgendjemand was. Jemand hört das und sagt so, oh, so muss man sein. So, ist ja reine Interpretation. Das hat mir halt extrem gut gefallen und auch wirklich in meiner Beziehung dann zu Änderungen geführt. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, dass, weil viele gehen ja zu ganz vielen Seminaren, also habe ich zumindest von Freunden so mitbekommen. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, wie schnell auch eine Veränderung möglich sein kann. Also ein Problem zu lösen, das man schon lange hat, heißt nicht, dass man nochmal dieselbe Zeit in die Lösung investieren muss, sondern es kann wirklich relativ zügig gehen. Und dann, ich habe das halt mit meiner Freundin dann so gemacht, einfach angefangen mal aufzuarbeiten, so wie wir es gelernt haben. Man soll die Sachen auch selbst machen, ist ja ganz klar. Und dann hast du wirklich danach gemerkt, wie halt bei uns zum Beispiel die Energie so wieder zurückkam. Beide haben so unabhängig gesagt, so ja, wir fühlen uns jetzt irgendwie besser, so ist jetzt leichter. Und so sind wir dann Schritt für Schritt durchgegangen.
Ja, das mögen viele an unserer Methodik, die wir da nutzen, dass wir auf der einen Seite auf die Gefühle eingehen, auf der anderen Seite das Ganze sehr strukturiert mit einem roten Faden machen.
Ja.
Es gibt einen klaren Fahrplan, Dinge, an die man sich halten kann. Und das ist für viele sehr wertvoll, weil einfach bei uns die Coachings sind dann sehr greifbar.
Ja.
Ja, man sieht den roten Faden und das hören wir halt häufig, dass das in anderen Methodiken eher nicht so ist. Wir haben natürlich auch Bestandteile, wo wir keine klare Antwort geben, weil sie gar nicht in uns liegt, sondern in einem selbst.
Ja.
Und das ist wunderbar, wenn man dann in dieses stimmig, unstimmig, das ist ja so der innere Kompass, den wir haben. Ich werde ganz häufig in Coachings oder auch in Sprechstunden dann nach meiner Meinung zu etwas gefragt, wo ich immer wieder sage, meine Meinung dazu ist gar nicht wichtig. Ich kann dir so grundsätzlich sagen, was so typischerweise statistisch passiert. Aber ob dir das hilft, weiß ich auch nicht. Aber ich kann dich darin anleiten, eigene Stimmigkeit zu erzielen, damit du selber weißt, wie genau dein Weg sich für dich gut anfühlt.
Ja.
Und das ist immer so, dieses wir interpretieren nicht, wir geben möglichst wenig unseres Gefühls, unserer Meinung rein, was eben auch dadurch geht, dass wir sehr viel selbst gecoacht werden und sehr viel selbst Themen abarbeiten, dass wir möglichst unbefangen hineingehen können und nicht unser Gefühl dem anderen oder dem Paar mit reingeben. Ne?
Ja.
Hast du Lieblingsthemen im Coaching, was dich da am meisten begeistert, wenn du daran denkst, Paare zu unterstützen?
Ja, also mir macht da eigentlich alles Spaß. Also am liebsten habe ich es einfach, wenn ein Paar halt da durchgeht, also durch so einen Konfliktlösungsprozess sozusagen. Und da ist mir das Endergebnis eigentlich auch gar nicht so wichtig, sondern für mich, mir macht es einfach am meisten Spaß. Hat das Paar irgendwie sein Ziel erreicht? Hat das eine stimmige Lösung gefunden? Das ist eigentlich so das, was mir so am meisten Spaß macht. Dieses einfach rausfinden von der Lösung, ganz egal, wie die dann am Ende auch aussieht. Ja.
Ah, okay, also das war jetzt mit Endergebnis, ne? Die ist erstmal nur nicht wichtig, welches Ziel das ist, was das Paar verfolgt. Mhm. Hauptsache, du kannst das Paar gut darin unterstützen, das Ziel zu erreichen, ne?
Ja. Genau. Also mir macht es einfach Freude, Menschen dazu zu begleiten, halt einfach ein bisschen näher zu sich selbst zu kommen, was ja auch die Auflösung von so einem Konflikt bedeutet. Also einfach Menschen dabei zu unterstützen. Das macht mir am meisten Spaß, wenn dann die Kraft auch zurückkommt.
Gut, jetzt hast du gesagt, du bist Ende 20, 12 Jahre mit deiner Freundin zusammen, fast 13. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das die erste richtig lange Beziehung ist.
Ja.
Davor wahrscheinlich noch keine richtig lange Beziehung gehabt,
nee.
Logischerweise.
Ja.
Wie ist das denn bei euch dann so entstanden mit den Rollenbildern? Ihr werdet wahrscheinlich euch kennengelernt haben, da habt ihr noch bei den Eltern gewohnt.
Ja.
Ihr habt dann vielleicht einzeln gewohnt und seid irgendwann zusammengezogen.
Mhm.
Wie ist das da so passiert? Hattet ihr klassische Rollenbilder mitgebracht und habt euch daraus entwickelt? Habt ihr von Anfang an das anders gemacht?
Ja, das ist eine spannende Frage, wenn ich jetzt auch mal so zurückdenke. Also davor war ich tatsächlich auch noch, ich war davor 2 Jahre quasi in Berlin, dann nochmal 3 Jahre im Ausland. Also wir haben auch 5 Jahre Fernbeziehung hinter uns tatsächlich, was ja auch eine spannende, herausfordernde Zeit ist, da so in Kontakt zu halten. Aber als wir zusammengezogen sind, da haben wir uns tatsächlich gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, sondern es ist dann irgendwie einfach so unbewusst irgendwie so gefallen, wie es hingehört. Ich habe halt viel gearbeitet. Ich habe halt damals viel und gerne gearbeitet. Meine Freundin hat dann so, ja, ich weiß nicht, so um die Einrichtung gekümmert und dann eher so andere Sachen gemacht. Aber das war unbewusst. Und das war tatsächlich auch eine Zeit, wo es dann relativ unstimmig war. Also unstimmig würde ich das jetzt beschreiben, weil du hast dann irgendwann nur noch so neben dir hergelebt. So. Das war jetzt in der Retrospektive ist das sehr spannend, weil das ja auch oft ein Problem ist, dass, ich meine, das werdet ihr dann besser wissen, aber wenn man Kinder bekommt, dann ist es ja auch oft so, dass man irgendwie in so einen Verwaltungsmodus rutscht, glaube ich. Und so war das dann damals bei uns auch. Und da waren so unbewusste Rollen, würde ich eher sagen, da. Also meine Freundin hat sich halt irgendwie ums Essen gekümmert, ist auch alleine einkaufen gegangen. Mittlerweile machen wir es zusammen, weil wir da Spaß dran haben. Und so sind die Rollen dann einfach da reingerutscht. Aber es war jetzt erstmal nicht so eine schöne Zeit dann. Ja, auch. Es hat dann auch relativ lange angedauert.
Das ist, glaube ich, bei den meisten Paaren tatsächlich der Fall, dass man dann zusammenkommt, zieht zusammen, dann ruckelt sich das irgendwie zurecht.
Hm.
Und dann eben meistens nach dem, was die innere Autobahn ist. Das heißt, das ruckelt sich normalerweise in das ähnliche System wie bei den Eltern, bis man sich dessen bewusst wird und dann vielleicht nochmal sagt, Mensch, das wollte ich so ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Und dann anfängt, das umzubauen.
Hm.
Aber eben einfach nur zu sagen, ich möchte es anders machen als meine Eltern, reicht nicht aus.
Ja.
Dann ruckelt sich das da trotzdem hinein.
Ja.
Wir müssen also wirklich ganz aktiv daran arbeiten und durch Kommunikation, Reflexion und Veränderungen uns dahin bewegen, dass dann wirklich das gewünschte Rollenbild oder wenn es überhaupt dann noch ein Rollenbild gibt, ja, vielleicht gibt es ja gar kein Rollenbild mehr, so diese Klarheit, aber einfach in diese gewünschte Beziehungsform, in die gewünschte Aufgabenverteilung dann hineinwächst.
Ja, genau. Also war bei uns dann auch so, dass wir dann reflektiert haben, also nach einem Jahr, und haben gesagt, ja, irgendwie hat dann irgendjemand mal angesprochen, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, sogar meine Freundin war das, die hat dann angesprochen, so, boah, es macht irgendwie gerade irgendwie nicht so viel Spaß, so, wir sind eigentlich so ein WG-Leben. Da habe ich gedacht, so, ja, okay. Und da ist natürlich auch die Frage, hat man überhaupt die Kraft, sowas anzusprechen? Oder hat man vielleicht Angst, dass dann irgendwie Beziehung kaputt geht oder so? Das weiß man ja alles nicht. Kann auch sein, dass man sagt, so, ja, okay, kein Bock mehr. Das ist halt dann auch oft eine Hemmschwelle, sowas halt anzusprechen. Und ja, das habe ich so erlebt, bei mir zumindest.
Ja, da sind wir schon bei einem der ersten Probleme, die traditionelle Rollenbilder vielleicht mit sich bringen können, angekommen, ne? Dass die emotionale Verbundenheit nicht so hergestellt wird, weil durch die klare Auftrennung der Bereiche, Aufgaben und Rollen wird kaum noch Kommunikation gebraucht.
Ja.
Das, was im Unternehmen teilweise ganz gut ist, dass jeder einfach seine To-Dos richtig gut abarbeiten kann und dadurch effektiv, effizient ist und wir einfach nicht so viele Meetings brauchen, die ja dann in Unternehmen häufig eher ja unproduktiv sind, Zeiten verschwenden, Geld kosten. So ist das eben in der Beziehung genau andersrum. Da ist ja eben diese Kommunikation, diese Meetings genau das, was verbindet.
Ja, das ist komplett richtig. Also ich denke da auch immer drüber nach, dieses Zwischenmenschliche, diese Interaktion, das macht ja eine Beziehung am Ende lebendig, zusammen ein Projekt sich auszudenken und das dann zu machen halt. Egal was es ist, das hält ja so eine Beziehung auch lebendig und hält einen in Interaktion. und lässt einen ja auch voneinander lernen, um es mal so auszudrücken. Jetzt nicht in Form von Fähigkeiten, sondern ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, meine Freundin, die hat einen ganz anderen Informationsverarbeitungsprozess oder ganz anders, wie sie Entscheidungen trifft, eher so einen intuitiven. Beispiel zum Beispiel, wir sind auf dem Parkplatz gefahren, und ich habe irgendwo geparkt und steig so aus und sie so, ach, klar, Scherben, meine Freundin so, ja, ich habe auch gefühlt so, wir hätten ja eigentlich nicht parken sollen, so. Also sie hat das irgendwie schon so ein Gefühl gehabt, so, ist der Parkplatz irgendwie nicht so gut. Und das hat mich total fasziniert, weil der war wirklich nicht gut, weil dann zwei Tage danach hat man Platten, also die Korrelation ist ziemlich eng an diesen Scherben. Und das habe ich aber erst, das merkst du aber erst durch die Kommunikation mit deinem Partner so. Und dann habe ich dadurch auch einen irgendwie besseren Zugang dann gefunden, so zur Intuition. Und dieses reine Funktionieren nebeneinander, das ist zwar schön und gut, um den Alltag zu bewältigen, aber macht das Leben ja am Ende auch nicht aus. Zumindest meiner, also es wird gebraucht, um das Leben halt zu stemmen, aber es ist ja kein Unternehmen sozusagen.
Ja, genau. Das ist immer ganz gut. Also, das ist kein Unternehmen, ne? Man überträgt das immer sehr schnell von dem, was, weil es ist natürlich 8-9 Stunden am Tag, die man da so verbringt und ist die ganze Zeit auf Effektivität und Effizienz vielleicht getrimmt.
Ja.
Da muss man echt aufpassen, dass man sich überträgt. Ist bei anderen Bereichen ja auch so, ne? Also so Polizisten, Soldaten zum Beispiel haben das häufig schwer, diesen fordernden Ton, den man einfach da braucht in dem Job, dann nicht mit nach Hause zu nehmen und so weiter. Also dieses Abschütteln fällt halt schwer. Deswegen auch also dieses Thema Work-Life-Balance, kannst halt Work und Life nicht trennen. Geht halt Life-Balance, ne? Man muss halt echt gucken, wie kriegt man das hin, diesen Switch dann auch. Weil da, man muss sich bewusst sein, dass man bei der Arbeit in eine Rolle schlüpft und zu Hause dann aus dieser Rolle auch wieder rausgeht. Das ist eigentlich der sinnvolle Weg. Habt ihr andere negative Auswirkungen oder Probleme bei dem klassischen Rollenbild, wo ihr dann so reingerutscht seid, entdeckt? Neben dem, dass man eher so ein bisschen nebeneinander herlebt und zu wenig Kommunikation da ist?
Da gab es jetzt nicht so riesig große Ereignisse, also wo ich sagen kann, okay, das war jetzt ein Riesenthema. Das sind natürlich so kleinere Aufgaben des Lebens, wo man jetzt reflektierend zurückschaut und sagt, okay, da bin ich halt eher in dieser typisch Mannrolle, typisch Frau-Rolle. Eine negative Konsequenz oder ein Problem davon war halt zumindest für mich, dass ich dass halt gewisse Sachen ja auch als Mann dann negativ belastet sind. Also ich habe ja mal das Beispiel gebracht. Ich bin halt relativ gut im Nähen so. Und das ist ja jetzt nicht so der typisch männliche Aktivität. Und vielleicht, also das war zumindest bei mir früher so, da hat man irgendwie Angst, das auch zu zeigen vielleicht, dass man dieses Interesse hat. Und das Problem ist dann halt, dass du das ja verdrängen musst in einer gewissen Art und Weise. Also dann sagst du halt, okay, ich mache das jetzt nicht. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal so klein an und ist ja auch jetzt kein Riesending. Weil ich bin mir das dann auch bewusst, dass ich dann erstmal denke, okay, das ist jetzt nicht so in meinem typischen Rollenbild. Und dann denke ich mir so, ja, ich habe aber trotzdem Bock drauf und ich mache das dann. Aber wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann führt das halt zu einer gewissen Art von Verdrängung. So darf ich nicht sein, weil sonst falle ich aus meiner Rolle. Und wenn man seine eigenen Talente, Fähigkeiten und Interessen, wenn man sich darum nicht kümmert und dem nicht auch einfach so nachgeht, aus einem externen Zwang, zum Beispiel in diese Rolle zu passen irgendwie, die man sich ja nur einbildet, ist ja nicht ein Stein gemeißelt sozusagen, was die Rolle alles beinhaltet und was nicht, dann kann es natürlich auch irgendwie zu einer gewissen Art von Erschöpfung führen oder vielleicht auch wahrscheinlich in Extremform zur Krankheit wahrscheinlich sogar. So habe ich zumindest bei Konflikten gemerkt und das ist ja auch ein Konflikt mit sich selbst, wenn man ein Talent hat, was man aber nicht ausleben kann. Ja, und das sind so über die letzten Jahre die negativen Auswirkungen davon, würde ich sagen, die es gibt. Ich kann damit mittlerweile ganz gut umgehen, aber da muss natürlich drauf kommen. Und wichtig ist aber auch, das ist mir dann auch klar geworden, mein Partner das natürlich auch. Also dieses Verdrängen von vielleicht gewissen Eigenschaften oder ja, also das ist so.
Ich glaube, das ist auch dieses typisch männlich und typisch weibliche Rollenbild und die Aufgaben. Das ist auch wieder ganz anders gesehen. Also ich glaube, wenn die Frau zusätzlich noch arbeiten geht, was eher dann aus dem ganz traditionellen typisch männlich wäre, das wird eher dann zustimmend angenommen. Toll, dass du da auch was mitmachst und so, machst auch was für deine Rente. Also da ist dann vieles so positiv, dass sie sich emanzipiert und so weiter und sich da weiterentwickelt. Während beim Mann tendenziell so ist mein Bild zumindest, diese Dinge dann eher etwas belächelt werden. Also der Mann ist immer noch eigentlich der Held, wenn er sagt, ich stehe morgens um 6 Uhr auf, gehe 12 Stunden arbeiten und mache richtig was, ja, und kümmere mich dann noch zu Hause um so ein paar handwerkliche Dinge, dann ist das immer noch cool. Und auch gerade so in dieser Business-Bubble ist ja noch ganz oft diese Hustle-Culture und so, ne? Also richtig ranklotzen. Und für den Mann wird das eher belächelt, wenn jemand sagt, ja, ich nähe. Ne, so wie du nähst. Ne? Ja. Also, wieso macht das deine Frau nicht? Ne? Also ich habe das Gefühl, dass da so dieses eher negativ gesehen wird oder eher belächelt wird, während das beim den Frauen eher als sehr positiv wahrgenommen wird, wenn da die Weiterentwicklung stattfindet. Weil es ist ja beides eine Art Weiterentwicklung.
Ja, das ist natürlich, also wie du gesagt hast, diese Hustle-Culture ist natürlich auch total interessant, weil in der Regel ein Mensch hat halt oft keiner Bock, irgendwie 12 Stunden am Tag zu arbeiten. Das macht man vielleicht mal in Phasen, habe ich auch gemacht. Aber das sind ja auch externe Rollenbilder sozusagen. Das ist, wenn du jetzt sagst, ja, ich mache mich selbstständig und ich gucke mal so auf Instagram oder so oder auf LinkedIn, dann kriegst du da ein Rollenbild vermittelt. Und dann denkst du, okay, ich muss jetzt auch irgendwie so sein. Holst du da die externe Referenz. Und dann machst du das auf einmal und vielleicht sagst du aber, boah, ich muss heute eigentlich mal irgendwie ein bisschen mehr schlafen so. Geht's echt, ich bin echt fertig so. Und dann darf man vielleicht auch nicht fertig sein, weil gerade als Mann uncool. Und dann machst du halt weiter. Und je nachdem, wie lange du sowas halt durchziehst, über Jahre, also konstanter Stress, dann hat das natürlich extreme negative Konsequenzen. Dann wirst du vielleicht mal von so einer chronischen Krankheit aus der Bahn geworfen. Und das darf man auch echt nicht unterschätzen. Also das ist auch meine persönliche, also auch mit Krankheit dann Erfahrung, dass man das echt nicht unterschätzen darf. Also dass man diesen Maßstab, den man sich da setzt, oder dieses Handlungsmotiv zu sagen, ja, das macht man aber so, das ist ein extrem, meiner Erfahrung nach, ein extrem schlechter Ratgeber. Also nur darauf zu achten, das eigene Bedürfnis zu ignorieren. Also wenn der Körper sagt, oh, muss ich mal ausruhen, dann einfach weiterzumachen, weil es extern so ist, das ist eigentlich immer ein schlechter Rat gewesen bei mir.
Ja, das ist dann so dieser Drang häufig nach außen zu gefallen, irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Na, da steckt ja ganz häufig auch ein innerer Antreiber hinter, dass man selber raus möchte aus irgendeiner Situation, die man vielleicht in der Kindheit erlebt hat. Vielleicht war es damals mit dem Geld nicht so gut und man konnte sich nicht das erlauben, was man wollte oder hatte gewisse Wünsche als Kind und konnte das immer nicht bekommen aus Geldmangel und sagt dann, das möchte ich so nie wieder erleben.
Ja.
Na, und hat dann so einen inneren Antreiber. Das habe ich auch gerade bei einem Paar im Coaching, dass es quasi ist, also da hat die Frau diesen inneren Antreiber, viel Geld verdienen zu wollen, na, weil das einfach aus der Kindheit so ein bisschen so ist, dass da Geldknappheit war und der Mann hat das nicht so stark.
Mhm.
Der hat für sich eine andere Strategie gewählt, nämlich da war das Geld auch nicht so intensiv, aber die haben gelernt, mit wenig zurechtzukommen.
Mhm.
So, das heißt, das sind jetzt so zwei Strategien, da so ein bisschen aufeinander prallen. Na, sie möchte ganz gerne mehr Wachstum, mehr Geld, und er tendenziell auch, aber eher, ja, mit so einer motivierten Neugierde, nicht mit so einem inneren Antreiber.
Ja.
Weil er auch so entspannt ist und sagt, na ja, wenn es mal weniger ist, ich komme auch mit wenig zurecht, ist nicht so schlimm, ich kenne das, ne?
Ja.
Und da ist nämlich auch dieses Thema der Rollenbilder das Problem, weil es latent dauerhaft Unstimmigkeit auslöst zwischen den beiden, dass sie mehr Geld verdient als er.
Mhm.
Weil einfach dieses Bild gedreht ist, dass der Mann mehr Geld verdient als die Frau.
Ja.
Und dass das immer gegen diese Glaubenssätze, Erfahrungswelten gegen anstrebt, haben sie auch angesprochen, so, ne? Dieses ja typisch männliche, weibliche Energie und so weiter. Das geht da so ein bisschen verloren, denn sie ist dadurch ein bisschen dominanter, ne? Weil sie dann ist, die ein bisschen mehr bezahlen, ausgeben kann und so weiter. Das ist sehr interessant, wie dann da so diese negativen Folgen entstehen können. Ne? Und eigentlich liegt das nur daran, wie bei den beiden die Glaubenssätze geformt sind.
Ja.
Ne? Habe ich erklärt, bei Ihnen und mir gibt es ein Familieneinkommen, ist völlig egal, wer was verdient, spielt keine Rolle. Es gibt ein Familieneinkommen, egal wer was verdient, geht einfach um ein gemeinsames Konto, fertig, weil es verdient die Familie.
Ja.
Weil man es ja auch immer sonst nur aufs Geld runterbricht.
Mhm.
Aber eigentlich gehört ja zu den ganzen Leistungen, die man bringt, eben auch die Care-Arbeit und so viele andere Dinge, dass es mal der eine, mal der andere gar nicht schaffen kann. Dann hat man andere Interessen. Ich finde es auch immer schwierig, wenn der eine einen pädagogisch-sozialen Job wählt und der andere wird Investmentbanker. Beide geben Vollgas, aber einfach per Job verdient der eine wenig, der andere viel.
Ja.
Aber beide geben ja voll Energie rein.
Mhm.
Und die wird nur anders ausgezahlt, weil es gesellschaftlich so ist. Aber das finde ich dann auch sehr schwierig zu sagen, dann hat der eine ganz viel Geld, der andere ganz wenig, jetzt zahlt man prozentual in einen Topf, macht immer ganz viel Konflikte. Wenn man sich da als Einheit sehen kann und sagt, wir als Einheit haben ein Familieneinkommen, wir geben die gleiche Energie raus und das, was als Energie in Form von Geld zurückkommt, das verdienen wir beide. Das macht aus meiner Sicht das Ganze wesentlich einfacher.
Total, also total stimmig auch bei mir. Das habe ich auch früher gesehen oder auch bei mir erlebt. Man versucht das Ganze so abzutrennen auch vielleicht. Also das ist ja auch ganz spannend. Wenn man jetzt irgendwie einen Beruf macht, weil das aus irgendeiner Rolle raus ist, man hat aber gar keinen Bock vielleicht diesen Beruf zu machen, da denkt aber, okay, ich muss das Geld verdienen für die Familie. Also es muss ja irgendwie genug da sein, um zu leben. So. Aber das kann man ja auf verschiedenste Art und Weisen umsetzen. Und wenn man dann einen Job macht, weil man denkt, oh, da verdiene ich irgendwie mehr Geld und ist damit aber unglücklich, dann geht man da ja auch wieder gegen seine eigenen Bedürfnisse. Und das hat natürlich auch in der Beziehung Spannung zur Folge. Also wenn man da irgendwie niedergeschlagen ist, dann fehlt die Energie ja auch. Die wird schlecht umgewandelt sozusagen, wenn man einen falschen Job macht, den man nicht machen will. Und da spielen natürlich auch die Rollenbilder wieder mit rein.
Absolut. Das kommt immer wieder in den Coachings vor, dass Themen auf der Arbeit, Themen im Unternehmen, ja, die Beziehung mit beeinflussen. In Extremfällen haben wir das, dass man manchmal das Paar-Coaching erstmal unterbrechen kann, weil man nach ein, zwei Terminen merkt und reflektiert, dass 95% der Konflikte eigentlich aus dem Unternehmen in die Beziehung übertragen worden sind.
Ja.
Gerade bei Selbstständigen. Und man sagt, okay, wir müssen mal gucken, wie du im Unternehmen dich anders strukturieren kannst, andere Prozesse und Workflows baust, sodass du am Abend mit mehr Energie und Restressourcen ins Familienleben kommen kannst und diese ganzen Themen nicht mitbringst, weil dann ist man unzufrieden über Mitarbeiter, der Mitarbeiter hat gekündigt, der macht nicht, was er soll, der Kunde macht das. Und also es liegt ganz häufig daran, dass diese zwischenmenschlichen Probleme aus dem Unternehmen mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Geschäftspartnern dafür sorgen, dass man dann diese Dinge mit nach Hause nimmt,
ja,
weil wir uns immer so schön einreden wollen, wir könnten das an der Haustür abschütteln und hinter uns lassen, da steckt aber im Gefühl voll drin, ne?
Ja, also hundertprozentige Zustimmung auch von meiner Seite. Ich habe mir das dann auch früher mal eingeredet, ja, das kann man irgendwie trennen so. Aber vergiss es, das Leben ist halt, da sind wir ja auch wieder bei Rollen, dieses Versuchen, künstlich irgendwas zu trennen. Das macht natürlich in einem Unternehmen Sinn, diese Rollen zu haben, damit jeder in seinen Talenten und Fähigkeiten arbeiten kann. Aber dieses künstliche Trennen des Lebensprozesses quasi von Arbeit und Privatleben, das funktioniert nicht. Also wenn du zu Hause einen Konflikt hast dann und du denkst da, ich habe mal mit einem gesprochen, der hat gesagt, so ja, wenn ich mit einer Frau einen Konflikt habe, so auf meiner Arbeit, dann ich kann nicht anders als alles stehen liegen lassen und mich darum zu kümmern, so. Und das funktioniert natürlich nicht, das zu trennen, so. Also das ist mein Erfahrungswert auch. Das funktioniert nicht.
Ja, es sind alles so kognitive Konstrukte im Denken, aber unser tiefer liegendes Basisgefühl macht da halt nicht mit.
Ja.
Das nehmen wir überall mit hin. Und wenn Wut da ist, dann ist Wut da und das Basisgefühl kann ich unterscheiden so richtig, ob es wütend ist. Nun auf den Arbeitskollegen oder auf die Frau ist einfach Wut da.
Ja.
Ne? Und wenn die Frau dann da reintrifft, dann, oder der Mann zu Hause, dann kriegt der im Zweifelsfall das ab, was vorher jemand anderes ausgelöst hat, was da gar nicht hingehört. Ne?
Ja, auch so erlebt schon, ja.
Ja, bevor wir gleich uns mal darüber unterhalten, wie man stimmige Rollenbilder für sich im Alltag auslebt und findet, an dieser Stelle der Hinweis, sollte das ein Thema bei euch sein und ihr merkt, dass ihr da zu zweit gar nicht mehr so richtig in stimmige Entscheidungen und Kompromisse findet, merkt auch, wie ihr das Thema gar nicht mehr so recht ansprechen könnt, weil schon beim Ansetzen, lass uns mal darüber sprechen, wie beide oder einer sofort innerlich das Gefühl bekommt, oh nein, bitte nicht schon wieder, dann meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch und wir schauen gemeinsam, wie wir euch optimal auf den Weg begleiten können. Ja, vielleicht schauen wir entweder, wie ihr es gemacht habt, aber du kannst natürlich auch einfach berichten, was so die sinnvollen Steps sind, um jetzt sich von alten Rollenbildern zu lösen, wenn man das vorhat. Wenn man jetzt, ne, ihr habt es ja auch erlebt dann, ne, man merkt jetzt, Mensch, wir sind da sehr klassisch auf einmal unterwegs, das wollten wir ja gar nicht. Negative Konsequenz ist, wir haben eher so ein WG-Leben, ne, und so eine Orga-Verwaltungsstruktur, die funktioniert, aber funktionieren ist ja für die Beziehung meist nicht der Anspruch, sondern es soll ja irgendwie glücklich und erfüllend verlaufen. Was wären so wäre so der erste Schritt aus deiner Sicht?
Ja, für mich ist der erste Schritt immer, sich des Problems bewusst zu werden. Also das war ja bei mir zum Beispiel ein sehr langer Prozess, das habe ich ja schon erwähnt. Und es geht natürlich schneller und sich vielleicht dieses, also wenn ihr euch jetzt dabei ertappt, dass ihr halt so ein Thema habt, sich einfach mal dessen bewusst zu sein, okay, ich habe jetzt hier irgendwie, wir sind jetzt so in unseren Rollen drin, und da einfach mal zu reflektieren das ist so der erste Schritt, den man da gehen kann, meiner Erfahrung nach. Also erstmal so eine Klarheit über den Ist-Zustand zu schaffen. Tut vielleicht ein bisschen weh erstmal, wenn man sich das dann eingestehen muss, aber das motiviert ja dann auch, eine Lösung zu finden und den Willen zu entwickeln. Und dann war für mich so wichtig, das Fundament der Beziehung erstmal aufzuräumen. Weil wenn du viele Konflikte hast, ich habe das mal probiert, so testweise, obwohl man uns herbeigebracht wurde, das am besten erstmal sauber aufzulösen, habe ich mal probiert, wie es ist, wenn du das nicht auflöst, also wenn noch Konflikte in der Partnerschaft sind. Ich habe mich da selbst als Testexperiment sozusagen genommen in meiner Beziehung. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht, wenn du auf bestehenden Verletzungen auch ein Basisgefühl, also irgendwie, wenn du wenn halt schlechte Körpergefühle noch da sind, irgendwie Anspannung und so weiter, da irgendwas drauf aufzubauen, wir haben es ein paar Mal probiert, hat nicht funktioniert. Wir wollten es testen, hat nicht funktioniert, weil einfach noch diese ganzen schlechten Gefühle da sind. Und da ist es dann auch schwer, irgendwie so ein neues Verhalten zu glauben. Oder man rutscht da irgendwie so ein altes Interpretationsmuster über den Partner ab. Oh, jetzt macht er das schon wieder so. Und du hast gar nicht die Offenheit, vielleicht auch den Partner irgendwie so zu verstehen. Das habe ich dann zum Beispiel, als wir mal aufgeräumt haben. Also klare Empfehlung ist immer, erstmal die vorhandenen Verletzungen in diesem Themenbereich aufzuräumen, damit man sich auch irgendwie dann besser verstehen kann und dann halt eine stimmige Lösung finden kann.
Ja, ja, da haben wir auch schon viele Folgen zu gemacht, ne, wie man Systemgesetzverletzungen löst, um das Fundament zu stabilisieren. Was ja auch wichtig ist, ne? Wenn man jetzt sagt, man möchte was Neues darauf aufbauen, dann brauchen wir ein stabiles Fundament. Auf ein brüchiges Fundament ein Haus zu setzen, macht halt wenig Sinn. Das muss irgendwann einstürzen. Dann kann man noch immer wieder das Dach sanieren. Das machen ja auch viele.
Ja.
Bringt auch nichts. Wir brauchen wirklich dieses stabile Fundament zwischen einem Paar, um einfach ohne diese ganzen Vorurteile, Brillen und Schatten, etwas nicht dürfen oder müssen und so weiter, das alles rauszunehmen. Um auf einem weißen Blatt Papier einfach mal neu zu starten, ne, und auch mal so einen Ist-Zustand wirklich sich anzusehen und zu sagen, wie ist denn die Aufgabenverteilung? Das ist auch manchmal sehr interessant, weil das, wenn das sehr strikt getrennt ist, häufig das Bewusstsein auch dafür fehlt, was der andere alles so leistet. Manchmal mit dem Missverständnis, dass der eine vom anderen oder gegenseitig wird häufig geglaubt, dass die andere Seite nicht so stressig ist, dass es entspannt ist. Ja, die Frau denkt, Mensch, ja, ich habe hier 10.000 Aufgaben, die ich mich kümmern muss, hab so viel Mental Load, du gehst einfach 8 Stunden zur Arbeit, machst dein Ding und kommst entspannt nach Hause. Und der Mann sagt, naja, also ich habe hier krasse Meetings, Druck von der Führungsebene und der Kunde macht mir gerade noch mehr Druck. Das ist nicht so entspannt, also ich gehe da jetzt nicht in die Sauna, ich habe den ganzen Tag Termine, To-Dos, ich werde nicht fertig, ich komme hier noch mit einem riesen Rucksack nach Hause und versuche das irgendwie nicht ins Familienleben zu tragen, dass man das Gefühl hat, so beide haben da eigentlich ein entspanntes Leben und jeder für sich merkt eigentlich, was da so los ist, weil ja auch häufig damit eben wenig Kommunikation einhergeht.
Ja.
Ne, gerade wenn der Mann sagt, Mensch, ich möchte jetzt nicht noch über die Arbeit sprechen, das war eh schon anstrengend genug. Ja, und die Frau sagt, ja, ich habe ganz viel gemacht, ich kann mich gar nicht mehr an jedes Detail erinnern, ist auch nicht alles wichtig, ist das auch echt gut, mal so eine Übersicht zu erstellen, was mache ich denn überhaupt jeden Tag?
Ja.
Wie sind denn überhaupt meine ganzen Aufgaben, was liegt denn da alles so vor, um auch mal zu sehen, was man alles so leistet und sich das mal, also sich selbst das mal transparent zu machen, aber auch dem Partner mal transparent zu zeigen, hey, schau mal, ich habe echt viel zu tun und du ja auch, nicht um in so einen Krieg einzusteigen, ja, wer macht mehr, wer macht weniger, sondern einfach auch mal Anerkennung zu zeigen und zu sagen, ey krass, als Team, als Familie, wir machen echt viel.
Ja.
Ne? Und sich dessen mal bewusst zu machen, zu gucken, wie können wir das Ganze jetzt für uns denn besser strukturieren, sodass wir uns mit der neuen Struktur wohler fühlen. Dafür braucht es allerdings, dass wir erstmal mit dem nächsten Punkt aufräumen.
Und das ist halt, dass man seine eigenen Glaubenssätze halt und Prägungen reflektiert und Annahmen, Interpretationen, die es da so alle gibt, damit man da, das ist, gehört einfach dazu, diesen Ist-Zustand mal für sich halt klar zu haben, um dann auch zu schauen, ja, was passt zu uns, was passt nicht zu uns und was kann weg.
Ja, ist sehr interessant, mal zu gucken, was für Glaubenssätze hat man zu den Rollenbildern, aber auch zu den Aufgabenbereichen.
Ja.
Also welche Glaubenssätze hat man zur Küche, zum Garten, zum Handwerken, um die Kinder kümmern? Also welche Glaubenssätze hat man da? Das gerade bei einem befreundeten Paar, da ist dann der Glaubenssatz, die Mutter ist die Beste. Also fürs Kind. Ne? Und wenn man dann natürlich wiederum für sein Kind nur das Beste möchte, was ja natürlich ist, dass es in uns liegt, dann macht es Sinn, dass die Mutter sich ganz viel kümmert, weil die Mutter ist die Beste. Mhm. Ja, das heißt, der Glaubenssatz führt dahin oder kann dahin führen, dass der Mann gar nicht sich so stark einbringen kann innerlich, weil er ist nicht der Beste, die Mutter ist die Beste.
Ja.
Und damals zu prüfen, welche Glaubenssätze liegen davor und wo führen uns die hin. Sehr interessant.
Ja, und da bei diesen Glaubenssätzen lohnt ja immer, also ich gehe da diesen, schauen wir mal an, existiert das irgendwo in der Natur als physikalisches Gesetz so, dass das so sein muss?
So sein muss, ne?
Gibt es, und wenn es halt eine einzige Ausnahme gibt von dieser Annahme, die ich habe, nehmen wir mal an, ja, die Annahme wäre irgendwie, ja, Frauen sind irgendwie am besten, wenn es jetzt um die Nahrungsversorgung geht, also ums Kochen oder so. Das nehmen wir an, das wäre so die Annahme, und dann ist so die Frage, gibt es eine einzige Ausnahme davon? Und ich habe zum Beispiel eine in der Familie, da kocht der Mann auch total gerne und die Frau sagt, ich habe gar keine Lust darauf. So, der kocht für sein Leben gerne. Und wenn es eine Ausnahme gibt, dann ist das keine natürliche Gesetzmäßigkeit. Und da einfach mal zu schauen, weil wird ja, also da einfach zu schauen, gibt es da irgendwie eine Ausnahme von. Und dann auch schauen, passt das zu mir, passt das nicht, wenn nicht, dann je nachdem, wie viel Energie. Und dann ist es ja wiederum spannend, so, ja, kann ich den Glaubenssatz einfach loslassen? Hat sich durchs Nachdenken so erledigt? Oder ist da irgendwie so eine Art Energie dahinter? Vielleicht irgendwie so ein, dass man sagt, ja, ich kann das rational schon nachvollziehen, dass das nur ein Glaubenssatz ist und dass das so nicht stimmt. Und wenn da aber Energie hinter ist, dann kann man da mal draufschauen, weil dann ist das natürlich irgendwie eine Prägung, vielleicht ein Schatten hinter, vielleicht irgendwas anderes. Das kriegt man dann in der Regel nicht übers Nachdenken drüber gelöst. Ja.
Klar, aber es gibt natürlich Glaubenssätze, die habe ich vielleicht von meinen Eltern, Großeltern übernommen, die damals vielleicht was sichergestellt haben, was aber heute gar nicht mehr gebraucht wird, dass es so sichergestellt wird und wo man dann ganz anders draufschauen kann. Ne? Nun sind wir ja immer zu zweit dann in der Beziehung, das heißt, wir müssen jetzt beide diese Arbeit für uns selber machen. Ich finde, das ist immer so ein Prozess, den man für sich selber macht, um für sich rauszufinden, was für Glaubenssätze hat man dort, was für Prägung hat man vielleicht, wie kann ich diese für mich einsortieren und loslassen, um dann gemeinsam als Paar zu schauen, wie ist es denn bei beiden, finden wir einen Konsens? Und wenn wir keinen Konsens haben, weil wir vielleicht zu irgendetwas ein anderes Bild haben, wie kann ein stimmiger Kompromiss aussehen?
Ja, indem man halt prüft, so, also da muss man natürlich schauen, wie man den findet, aber man kann natürlich dann einfach mal prüfen, hey, ist das irgendwie ökologisch, wie bekommen wir das hin? Das muss man dann individuell schauen. Ja.
Ja, ökologisch ist mal gut, ne? Das ist auch unser nächster Punkt, dann so einen Öko-Check durchzuführen, den es ja auch bei uns im kostenlosen Videokurs gibt, den man auf der Website findet. Oder ist, glaube ich, auch in den Shownotes immer verlinkt. Da kann man sich dann mal mit dem Öko-Check, mit stimmig, unstimmig und Co. auseinandersetzen, was sehr, sehr hilfreich ist. Hattet ihr bei euch, als ihr das zusammengeführt habt, irgendeinen Glaubenssatz, der nicht übereinstimmte, wo ihr einen Kompromiss brauchtet, den ihr gefunden habt?
Ja, gab es tatsächlich, dass wir jetzt mal neulich einen Kompromiss brauchten. Jetzt habe ich relativ viel mit meiner Ernährung experimentiert. Und das hatte dann dazu geführt, dass ich quasi oft so für mich gekocht habe und dann auch für mich gegessen habe. Ich habe zwar gerne für meine Freundin mitgekocht, aber sie meinte dann, dass das irgendwie so unstimmig für sie geworden ist, weil ich jetzt meine in der Wochenplanung immer nur für mich Essen geplant habe, weil das war irgendwie so, ich musste halt so gewisse Regeln einhalten zum Ausprobieren. Und hast du gesagt, so, ja, ist irgendwie unstimmig für mich, so, irgendwie ist es nicht mehr so schön. Essen hat zum Beispiel für sie, sie kennt das noch aus ihrer Familie, dass da halt immer, also wird viel zusammen gegessen, ist auch heute noch so. Und ich war dann so ein bisschen für mich allein unterwegs und da mussten wir dann halt einen Kompromiss finden. Und der sah erstmal aus, dass wir das gesagt haben, okay, ich koche für dich mit, dann essen wir zusammen. Und dann schauen wir später, wie wir das halt einfach umsetzen, wenn das vorbei ist. Und das hat erstmal gepasst so. Und jetzt steht das halt in ein, zwei Wochen aus, dass wir das dann nochmal neu belichten und dann schauen, dass wir es halt einfach so anpassen, dass es für uns beide langfristig jetzt wieder stimmig ist. Das kann halt einfach so passieren in so einer Phase zum Beispiel. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man die Kommunikation am Start hat, dass man halt weiß, wie drücke ich ein Bedürfnis aus, dass es auch nicht als Vorwurf beim anderen ankommt, sondern dass man einfach sagt, hey, irgendwie ist es hier einfach ist unstimmig für mich. Dafür braucht man aber natürlich auch wieder das Fundament, dass man das gut klären kann. Und das war zum Beispiel so ein Beispiel jetzt mal bei uns.
Aber auch der Weg ist glaube ich, nochmal sehr gut zum Thema Kompromisse und Entscheidungen treffen. Denn ich erlebe immer wieder, dass Paare so einen Druck verspüren, so eine richtig gute Entscheidung treffen zu müssen, einen richtig guten Kompromiss.
Mhm.
Und der soll dann gelten. Und dass sehr wenig so ausprobiert wird, dass man sagt, ja, lass uns mal kreativ werden, schauen, was könnte gehen. Ah, da ist ein Weg.
Ja.
Na, ich weiß nicht genau, ob der funktioniert, aber es klingt erstmal gerade ganz gut. Und dann zu sagen, wir probieren das mal aus und sagen 2 Wochen und dann reflektieren wir, wie es denn für uns sich angefühlt hat.
Ja.
Und schauen, ob der wirklich gut ist. Und das nimmt dem Ganzen den Druck raus, wenn man sagt, wir können einfach mal probieren und reflektieren, anstatt wir müssen jetzt sofort eine Entscheidung treffen und einen Kompromiss schließen, der ab dann auch gilt.
Ja, das funktioniert ja oft auch nicht. Das Leben ist ja auch irgendwie so ein dynamischer Prozess. Also da kann man, es ist ja sehr selten so, dass man irgendwie eine Entscheidung trifft und die geht dann so durch für immer sozusagen.
Das wird aber manchmal versucht, ne? Also,
ja, das wird versucht, aber Das macht natürlich extrem Stress.
Ja.
Also soweit vorauszudenken, das war bei mir tatsächlich früher auch so, dass ich versucht habe, irgendwie Entscheidungen, alles Mögliche abzuwägen, aber da kommst du dann nicht mehr zum Leben dann irgendwann. Also das ist halt einfach, du musst halt einfach schauen, okay, was ist jetzt das Problem, dann lass uns das doch mal so ausprobieren. Wenn das Fundament stimmt, wenn das Fundament nicht stimmt, dann schwierig. Aber, und dann einfach mal ausprobieren, 2 Wochen schauen, ja, wie sieht's jetzt aus?
Ich erinnere gerade ein paar, die haben, als sie das erste Kind bekommen haben, zusammen, haben die gemeinsam einen Deal, einen Kompromiss geschlossen für, ja, wie funktioniert es mit der Betreuung, dem Arbeiten? Und sie haben also quasi die Aufgaben und Rollen, haben sie vereinbart, wie es sein soll. Und das hat sich im Laufe der Zeit ganz anders entwickelt, weil das nicht so funktionierte, wie sie sich das da vorgestellt haben zu dem Zeitpunkt. Aber das hat die ganze Zeit Verletzungen, Unstimmigkeiten, latent ungute Gefühle gemacht und immer mehr die Konfliktspirale angefeuert, bis man dann realisiert hat, dass die Entwicklung eigentlich okay war. Das Problem war nur, dass dieser Deal geschlossen wurde und diese Entscheidung getroffen wurde und der wirkte in den beiden noch. Das heißt, die ganze Zeit war quasi eine unbewusste Erwartungshaltung da, obwohl eigentlich, wenn man es neu reflektiert und betrachtet, der Weg ist gut und stimmig, aber immer unstimmig im Verhältnis zu dem Deal.
Ja.
Dann musst du erstmal in die Vergangenheit reisen, den Deal lösen und eine neue Entscheidung zulassen und dann wird es auf einmal innerlich ganz schnell stimmig.
Ja.
Das ist sehr interessant, wie das manchmal so in uns wirkt.
Ja, das ist, fasziniert mich auch immer wieder aufs Neue oder wenn man so Gefühle auf, also das war ja irgendwie so eine Gefühlsübertragung dann auch irgendwie so auf die Situation, weil man da ja so einen Unterschied irgendwie hat zu dem, was man ausgemacht hat und wie es dann ist. Und das ist ja total spannend, wie das auch wirkt. Dasselbe ja wie mit dem Arbeitsplatzkonflikt, den du mit nach Hause nimmst. Das wirkt ja, das ist ja genau dasselbe bei der Übertragung. Ja, gibt's echt spannende Fälle.
Dann lass uns mal kurz die Schritte zusammenfassen und dann schauen wir noch mal auf die Eingangsfrage. Wann sollte man die traditionellen Rollenbilder verlassen? Ja, zusammengefasst, erster Schritt ist erstmal Klarheit herstellen und aussprechen, was ist. Also Klarheit darüber, das fühlt sich gerade unstimmig an, das Aussprechen und da vielleicht nochmal der Hinweis, man braucht nicht schon eine Lösung, sondern es reicht, wenn man ausspricht, dass es sich unstimmig anfühlt, um sich gemeinsam in den Kreativprozess zu bringen. Wie können wir denn einen stimmigen Weg gemeinsam finden? Das Fundament zu stabilisieren ist sehr wichtig, also Verletzungen lösen, um dann auf eigene Glaubenssätze und Prägungen schauen zu können. Na, welche Dinge habe ich in mir, die vielleicht verhindern, dass ich mich richtig gut und stimmig auf eine neue Verteilung von Aufgaben losgelöst von Rollenbildern einlassen kann, um dann auch eben für Dinge einen gemeinsamen Konsens beziehungsweise stimmige Kompromisse zu finden. Die kann ich mit einem Öko-Check abrunden, den man bei uns in den kostenlosen Videos findet, Shownotes sind dabei, um dann, so wie du es auch beschrieben hast, in so eine Testphase zu kommen, also Umsetzung im Alltag, Stimmigkeit überprüfen, ne, den eigenen Weg finden. Und das ist auch immer so wichtig bei Stimmigkeit. Das muss nur für euch als Paar stimmig sein. Das ist nicht wichtig, wie andere das leben. Das muss nur für einen selbst stimmig sein. Um dann in regelmäßigen Reflexionsgesprächen Impulse zu prüfen, offen zu bleiben und immer wieder einen Haken dran zu machen, das ist stimmig geblieben. Und sobald einer von beiden merkt, dass unstimmig geworden ist, zu nivellieren und anzupassen. Dass der Weg aus unserer Sicht und die Eingangsfrage war, wann ihr traditionelle Geschlechterrollen loslassen solltet. Also die Eingangsaussage, was würdest du sagen, wann macht es Sinn, die loszulassen?
Ja, macht Sinn, loszulassen, wenn sie nicht zu einem passen, gell? Wie alle anderen Rollen, in die man sich reinbegibt, also immer prüfen, passt das zu uns? Ist das für uns stimmig? Ist das für mich stimmig? Wenn es nicht so ist, dann kann weg, eventuell.
Ja, ist immer der innere Kompass. Ne? Sobald es unstimmig geworden ist, dann verlassen beziehungsweise prüfen, was können wir tun, lernen, verändern, damit es stimmig wird.
Ja.
Und dann kann das eben sein, dass man sich dann aus den Geschlechterrollen rausbewegt, seinen eigenen Weg für sich definiert, der zu einem passend ist, wozu es eventuell noch eine ganze Reihe kommunikativer Fähigkeiten braucht. Wenn man merkt, dass das nicht reicht, dann steht euch der Weg offen, meldet euch bei uns. Wir arbeiten sehr gerne dann in einer Kombination aus Paartherapie, wenn schon die Krise da ist, und Beziehungstraining. Wenn auch keine Krise da ist, dann könnt ihr im Beziehungstraining daran arbeiten, die kommunikativen Fähigkeiten dafür zu erlangen, emotionale Verletzungen, Konflikte gut zu lösen, Feedback so auszusprechen, dass es auch als Feedback, nicht als Vorwurf ankommt, oder zu lernen, was echte stimmige Kompromisse sind, also wie man in so einen Kreativprozess startet, der eben nicht heißt, wir treffen uns in der Mitte, das ist meist ein fauler Kompromiss, mit dem sich einer oder beide schlecht fühlen, sondern wie man echte Kompromisse schließt. Gut, an der Stelle schön, dass du da warst.
Ja, mich auch gefreut, hat Spaß gemacht.
Dass wir ein bisschen über Rollenbilder gesprochen haben, ne?
Ja.
So können sich dann auch Paare, die zu dir ins Coaching gehen werden, ein gutes Bild von dir machen. Ja, dass man schon mal dich besser kennenlernen kann, neben dem Vorstellungsvideo auf der Website. Da hat man nochmal ein anderes Bild.
Ja.
Für euch, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.